nehme an, ihr mögt euch noch erinnern an die 150-Jahr-Feier. Und Gust hatte da über 4 Punkte gesprochen. Nun wäre da die Frage, welche 4 Punkte hat er angesprochen, welches das Leben eben einer solchen Gemeinde ausmacht. Der erste Punkt, welcher war das? Mag sich jemand erinnern? Naja. Gut, also später wiederholen. Ja, der erste Punkt war, ich zitiere das, ein ungebrochenes Verhältnis zu Gottes Wort. Ein ungebrochenes Verhältnis zu Gottes Wort. Und er hatte dabei dann Offenbarung 3, Vers 8 zitiert, und zwar aus dem Sendschreiben an Philadelphia. Philadelphia heißt ja Bruderliebe. An die Gemeinde, die eben durch diese geschwisterliche Liebe gekennzeichnet ist. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür und niemand kann sie schließen. Du hast zwar eine kleine Kraft, klar gesehen aus Sicht von dieser Welt, hast aber mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und das ist immer wieder auch mein Anliegen, dass das Wort Gottes unsere Leitlinie ist. Dass unsere Liebe zum Wort Gottes immer wieder neu entfacht wird. Und ich habe hier eine Rolle aufgezeigt, die ist etwa 7 Meter lang, wenn man die so aneinander reiht. Und diese Jesaja-Rolle, die hat man in Qumran gefunden. Und zwar nicht irgendwann, sondern circa 1948. Da war ja eine riesige Sensation. Jetzt muss man sich mal vorstellen, warum bringe ich jetzt das? Unser Text ist ja Jesaja, Kapitel 6. Und jetzt könnte jemand ja hier sein, der sagt, na ja gut, also das mit der Bibel und das Jesaja-Buch, ich meine, das ist ja irgendwo Jesaja, wann hat er schon wieder gelebt? Ja, circa 700 vor Christus, oder? Und nun ja, das wurde wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen verändert, weil Jesaja spricht ja so viel von Jesus, oder? Jesaja hat ja so wunderbare Voraussagen auf Jesus hin, das kann ja gar nicht sein. Das wurde ganz sicher irgendwie nachher von den Christen noch ein bisschen angepasst. Und so war es ja auch, dass die älteste Handschrift, die man hatte, die war circa vom ganzen Alten Testament in Hebräisch, oder? Das ist in Hebräisch geschrieben. Die war circa 1000 nach Christus, ungefähr. Da hat man gesagt, ja, da hat man sicher was dran gefummelt. Nun, das, was man hier gefunden hat, ist deshalb eine Sensation, weil das mehr als 1000 Jahre älter ist als die älteste Handschrift, die man hatte. Das heißt, diese Handschrift hier, die wurde vor Jesus geschrieben. Man nimmt an, in dieser essenischen Gesellschaft, die damals war, außerhalb eben nahe des Toten Meeres, dass diese das geschrieben, abgeschrieben haben und dass diese Handschrift circa 200 vor Christus geschrieben worden ist. Jetzt hat man also auf einmal eine Handschrift, die ist mehr als 1000 Jahre älter als die älteste, die man hatte. Dann hat man natürlich verglichen, gesagt, so, jetzt finden wir alle Fehler, oder? Und siehe da, nur ein paar ganz kleine Abschreibefehler. Und sonst alles intakt. Das ist das Wort Gottes. Es ist lebendig, es ist wahr und den Text, den wir heute anschauen, wurde mehr als 700 Jahre vor Christus geschrieben und wir dürfen heute wirklich annehmen, es ist der gleiche Text. So möchte ich beginnen, Jesaja Kapitel 6. Und zwar heißt es hier im ersten Vers, im Todesjahr des Königs Usia sah ich. Also Jesaja hat geschrieben und das war im Todesjahr von Usia. Und wer war denn dieser Usia? Er war König. Vielleicht nochmals zur Erinnerung, zu dieser Zeit war Israel aufgeteilt in zwei Reiche. Es gab das Südreich, das war Juda mit Jerusalem als Zentrum, und das Nordreich, 10 Stämme, die waren getrennt. Und die waren immer wieder mal auf Kriegsfuß miteinander. Leider. Obwohl sie ja zum Volk Gottes gehörten. Aber das kennen wir ja, oder? Diesen Lager und Kriegsfüße und so. Nun, Jesaja lebte im Südreich. Also er lebte dort in Jerusalem. Und dieser König Usia, das heißt, übrigens sind alle diese Namen, oder? Die haben immer eine Bedeutung. Usia, das sind zwei Wörter. Also, Jahwe, Gott, oder? Ist meine Stärke, heißt das. Das ist aber einer dieser Könige, die auch zwei Namen hatte. Also diejenigen, die vielleicht Königsbücher gerade letzthin wieder mal gelesen haben und dort einen Asarja gefunden haben. Das heißt, Jahwe hat mir geholfen. Ist der gleiche. Also Usia und Asarja, das ist der gleiche König. 2. Könige, Kapitel 15, für diejenigen, die das als Hausaufgabe mitnehmen, zu Hause zu lesen. Und dieser König, der war grundsätzlich ein gottesfürchtiger König. Das war aber dieser König, der wollte auch noch selbst im Tempel ein Opfer bringen. Und Gott hatte gesagt, nein, im Alten Testament, der König ist aus einer Familie, die Priester sind aus einer anderen Familie. Und deshalb hat er dann Lepra. Also er wurde dann aussätzig. Und so regierte dann natürlich sein Sohn Jotham während dieser Zeit, und er war ein bisschen zurückgezogen. Das einfach so ein bisschen zur Geschichte rundherum. Nun zu diesem Jesaja. Dieser Jesaja ist ja der Berufene. Gott hat ja diesen Jesaja in diesem Kapitel 6, oder? Lesen wir von seiner Berufung. Und so möchte ich 2, 3 Sachen zu diesem Jesaja noch sagen. Wir wissen, dass er verheiratet war. Wir wissen, er hatte mindestens zwei Kinder. Die hatten auch Namen, die musste er so geben, wie Gott sie wollte. Sie hatten prophetischen Charakter. Und dann wissen wir aus der sogenannten Tradition, der jüdischen Tradition, sogenannten talmudischen Tradition, dass er wahrscheinlich der Cousin war vom König Usia. Also er war verwandt mit dem Königshaus. Deshalb hatte er auch so guten Zugang zum Königshaus. Er konnte dort ganz gut ein- und ausgehen. Was aber noch viel interessanter ist, im 2. Chronikbuch, Kapitel 26, lesen wir, gerade eben wenn es um Usia geht, was aber noch mehr von Usia zu sagen ist, die früheren und späteren Gegebenheiten, das hat der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, aufgezeichnet, aufgeschrieben. Was will ich damit sagen? Gott hat eine ganz spezielle Berufung gehabt für diesen Jesaja. Und das war eben genau da, Kapitel 6, als dieser Usia gestorben war. Jetzt haben wir aber gelesen, dass er bereits schon aktiv war, oder? Er hat nämlich aufgeschrieben, alles, was in diesem Leben geschehen ist. Ja, was heißt das jetzt für uns? Oder was heißt das für dich, für mich? Wir müssen nicht warten, bis wir so eine Riesenerscheinung haben, um unsere Gaben, unsere Zeit Gott zu geben. Also Jesaja hatte bereits vorher den Wunsch in seinem Herzen zu dienen, mit dem, was er hatte. Und das hat er gemacht, bevor Gott diese ganz spezielle Berufung hatte. Und so war das für mich eigentlich ganz interessant in der Vorbereitung, das einfach nochmals festzustellen. Jesaja war bereits in einem Dienst. Er war aktiv. Er hatte gemerkt, Gott hat mir Gaben gegeben, die setze ich nun ein. Und die Frage ist überhaupt, warum erzähle ich jetzt all diese geschichtlichen Sachen? Sind denn die wichtig? Ist überhaupt wichtig zu wissen, oder? Die Geschichte, wie das genau war. Und das ist für mich immer wieder das Faszinierende im Ganzen, dass ich da beobachten kann, Gott benutzt hier Menschen, die hatten irgendwann mal gelebt, oder? Und Gott schreibt und schrieb Geschichte mit diesen Menschen. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, das ist ja das Schöne im Alten Testament, da haben wir verschiedene Beschreibungen von Menschen, wir denken an Abraham, wir denken an David, wir denken an Salomon und so weiter. Menschen, die Gott brauchte, um Geschichte zu schreiben. Aber wenn wir genauer hinschauen, sind das Menschen wie du und ich. Mit ihren Stärken, aber auch ihren Schwächen. Und was mich hier fasziniert ist, eben wenn wir den geschichtlichen Kontext sehen, ist erstens mal, dass die Bibel nicht irgendein Märchenbuch ist, oder? Nicht irgendwie Fabeln hier drin. Sondern es ist wirklich geschehen, was hier geschrieben ist. Und das andere ist, Gott gebraucht Menschen wie du und ich. Es sind nicht irgendwie Superhelden. Wenn wir nämlich genau schauen, waren das zum Teil ganz normale Menschen mit zum Teil wirklich auch Schwächen. Und Gott hat sie gebraucht. Das ist der Ausgangspunkt. Da möchte ich gern jetzt weiterfahren, was dieser Jesaja erlebt hat. Wir lesen weiter im Jesaja 6. Er hatte jetzt eine Erscheinung, Gottes Erscheinung. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu, heilig, 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 der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von den Stimmen des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wir können das jetzt nicht inszenieren, oder? Aber man müsste das mal erleben. Ich denke mir immer, wenn ich das lese, auch was der Hesekiel erlebt hat, wir denken auch an Daniel, oder? Kapitel 10, wie Gott sich hier gezeigt hat, in seiner Erhabenheit, in seiner Heiligkeit, in seiner Macht. Und sie haben etwas gesehen von dem. Und im Neuen Testament, der Paulus, wir denken hier an diese Reise, die er machte nach Damaskus. Paulus hatte sich fest vorgenommen, in Damaskus, da packe ich richtig zu. Alle die Christen, die schleppe ich mit ins Gefängnis. Das war die Idee von Paulus. Und was passierte? Als er unterwegs war, heißt es hier in Apostelgeschichte 9, und die Stadt schon fast erreicht hatte, da leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht. Von allen Seiten umgab ihn einen solchen Glanz, dass er geblendet zu Boden fiel. Also dieser Paulus, der voller Stolz da ging, der wurde von diesem Lichtglanz Gottes, wurde er niedergeschmettert. Also wirklich niedergeschmettert. Und dann kommt die Stimme Jesu. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ich denke auch an einen Johannes. Dieser Johannes, der ja ein Jünger, ein man kann sagen, der Jünger der Liebe war, der so nahe bei Jesus war, derjenige, der am Abend vor der Kreuzigung oder bei Jesus lag, heißt es dort, an der Brust, das heißt also zu ihm zugewandt. Dieser, der bei seinem Schreiben, man merkt, er war feinfühlig. Und der hatte ja dann auch über Jesus geschrieben, in der Offenbarung. Er hatte diese Erscheinung. Und was passierte, als er Jesus hoch erhoben gesehen hat? Er fiel wie tot nieder, oder? Er fiel wie tot nieder. Und was möchte ich damit sagen? Haben wir man sagt ja Neudeutsch Feeling, oder? Ein Gefühl, ein wirkliches Erfassen, wer Gott ist. Haben wir eine ähnliche Begegnung mit Gott mal gehabt? Das ist mal die Frage. Wie ist unser Gottesbild? Wie sehen wir Gott? Ist es irgendwie, der liebe Gott, oder? Der dann schon alles noch irgendwie richtet? Oder sehen wir Gott, wie er sich offenbart hat in der Bibel? Wir haben natürlich die Schöpfung. Und aus der Schöpfung sehen wir seine Macht, seine Weisheit. Und wir haben unser eigenes Erleben auch. aber wir haben das Wort Gottes, die Bibel, die uns immer wieder ganz klar zeigt, wie Gott ist. Und für mich ist es deshalb wichtig, eine Berufung fängt dort an, dass du und ich, dass wir eine Begegnung mit Gott haben, diesem wahren Gott. Nicht irgendwie diffus, sondern wie er eben wirklich ist. Und Jesaja hatte diese Begegnung. Paulus hatte diese Begegnung, Johannes und so weiter. Dass wir wirklich ergriffen sind von diesem Gott. Er ist der Gott, der alles erschaffen hat. Er ist aber auch eben der dreimal heilige Gott, wie es diese Engel ausgesprochen haben. Diese Seraphim waren ja ganz spezielle Engel. Wir wissen, dass es verschiedene Engel gibt. Es gibt eine Engelhierarchie. Und diese Seraphim, die waren ganz spezielle Engel. Sie sind nämlich in der unmittelbaren Nähe Gottes. Loben Gott. Beten Gott an. Und hier heißt es, dass sie eben das ausgesprochen haben. Heilig, heilig. Dreimal ruft er das aus. Vielleicht dürfen wir hier auch eine Andeutung sehen auf die Dreieinigkeit. Für mich ist das immer wieder auch wichtig, dass wir Gott erkennen, wie er ist in seiner Dreieinigkeit. Das heißt, dass Jesus eben wirklich Gott ist. Er ist der Sohn Gottes, es ist die Offenbarung Gottes. Gott hat sich in Jesus Christus offenbart. In ihm sehen wir Gott. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das ist das, was wir sehen. Das, was wir wirklich, wenn wir Jesus in den Evangelien sehen und erkennen, dann sehen wir Gott. So wie er gesagt hat, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das ist so wunderbar, dass er sich uns offenbart hat in einer Form, dass wir ihn auch erfassen können. Gleichzeitig heißt es aber auch, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen oder hebräisch Yahweh Zebaot. Yahweh, der Bundesgott, der Gott, der mit einem Bund mit uns Menschen eingegangen ist. Einem Bund, der von ihm aus ausgeht und den er einhalten wird. Und gleichzeitig ist es aber auch Zebaot, ist das der Heerscharen, der Allmächtige, derjenige, der wirklich die Macht auch hat. Nicht irgendwie ein Gott, der gewisse Wünsche hat, die dann vielleicht erfüllt werden. Nein, es ist ein Gott, der gebieten kann. Und der nur aus Gnade immer noch wartet. Sonst könnte er schon längst alles wegwischen, oder? Was auf dieser Erde an Ungerechtigkeit ist. Es ist nur Gnade, dass er noch wartet und immer noch ruft. Und wir dürfen in diesem Vorrecht sein, in dieser Gnadenzeit zu leben. Und interessant ist, wie auch der Paulus gebetet hat, diesbezüglich, im Kolosserbrief. Ich lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung, die scheint mir hier sehr treffend auch zu sein. Er sagt hier, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Und dann sagt er, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis des Geheimnisses Gottes. Und jetzt sagt er, was ist dieses Geheimnis? Er sagt, Christus ist das Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. In Jesus Christus, sehen wir, das ist das Geheimnis Gottes. Er hat sich in ihm offenbart. Und in ihm sind alle Schätze verbunden. So ist das Allerwichtigste. Damit Gott uns berufen kann, einen Dienst, müssen wir ihn kennen. Oder wenn ich irgendwo eine Arbeit suche, bevor ich den Arbeitsvertrag unterschreibe, sollte ich vielleicht noch wissen, für wen ich arbeite, oder? Nicht schlecht, oder? Und so versuche ich etwas herauszufinden, oder, über diesen Arbeitgeber. Und so ist es auch für uns ganz wichtig, dass wir Gott kennen. So möchte ich euch ermutigen, mich selber auch, dass wir die Bibel aufmerksam lesen und einfach schauen, was zeigt Gott von sich. Natürlich lesen wir die Bibel auch und wir schauen, was hat Gott für mich, oder? Ich meine, das ist ganz natürlich, oder? Ist auch okay. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Bibel lesen und schauen, was zeigt denn Gott über sich? Und ich denke, es ist ja eine Liebesbeziehung, oder? Wir wissen ja, wie es mit Liebesbeziehungen ist, oder? Wenn Verliebte, ja, die möchten möglichst viel voneinander hören, oder? Ja, und wie denkt er über das? Wie denkt er über das andere? Und genau diese Beziehung, das sollte uns prägen mit Gott. Dass wir diesen Wunsch haben in unserem Herzen, mehr von ihm zu erfassen, wie er wirklich ist. Nicht ein Bild, das uns gefällt. Das ist ja die Tendenz, die haben wir, oder? Dass Menschen eben gerne ihr Gottesbild zusammenschustern, oder? Wie es ihnen gefällt. Ich möchte gerne einen Gott, der mir gefällt, oder? Erstens muss er mir dienen und dann muss er etwas so sein, damit ich, sage ich mal, mit meinem Intellekt das klarbringe und dann, dass ich zufrieden bin, oder? Ist das okay? Nicht? Also, eben Gott ist ja nicht so, oder? Und das ist eben wichtig, dass wir bereit sind, sagen, Herr, zeige dich mir, ich möchte dich näher kennen. Ich habe diesen Wunsch. Ich habe gesehen, du hast mich so geliebt, oder? Du bist für mich in den Tod gegangen. Und so möchte ich diese Liebe gerne zurückgeben. Ich möchte gerne mehr von dir erfahren. Wie bist du? Wie denkst du? Was hast du für Pläne? Was hast du für Pläne mit meinem Leben? Was möchtest du? Gehen wir weiter. Schauen wir, wie es dem Jesaja weiter ergangen ist. Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn meine Augen haben den König, den Herrn, den Heerscharen gesehen. Sehen wir die Reaktion? Der hat nicht gesagt, wow, super, jetzt habe ich mal Gott gesehen, oder? Er hat irgendwie gemerkt, hey, Gott, der dreimal heilige Gott und ich bin sündig. Er hat das wirklich tief erfasst. Und das hat mich dann auch an Petrus erinnert. Wir denken an Petrus, oder? Diesen starken Mann, dieser Mann, der immer vorne dabei war und Fischer vom Beruf. Und Jesus gesagt hat, gehen wir doch nochmals raus, fischen. Wir hatten die ganze Nacht gefischt, oder? Nichts gefangen. Dann sagt er, ja gut, okay, wenn du sagst, oder? Kann man gerade vorstellen, oder? Den Petrus. Oder? Ja, okay, wenn du sagst, dann gehen wir halt nochmals fischen, oder? Aber du wirst schon sehen. Und jetzt am Tag sowieso. Am Tag gibt es überhaupt keine Fische, oder? Das muss man nachts machen. Dieser Jesus, der versteht wahrscheinlich nichts vom Fischen. Aber okay, wir machen das dir zuliebe, oder? Und dann, dieses Unglaubliche, oder? Dann hatten sie da die Netze rausgenommen und dann gab es so viele Fische, die wären fast untergegangen, oder? Und das war der Punkt, dass er gemerkt hat, hey, Jesus ist nicht einfach irgendein Lehrer, nicht irgendein Rabbi. Das ist mehr. Und der war so erfasst, oder? Da heißt es, als aber Simon Petrus das sah, da fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ein Schrecken überkam ihn. Und mich beschäftigt das, weil ich selber ja merke, wir sind eine Generation, die einfach mit Autorität nicht unbedingt zimperlich umgeht, oder? Und dann kommt noch dazu, wir Schweizer, oder? Wir sind da noch ein Zacken besser, oder? Wir haben uns ja, wir haben ja alle Autorität rausgeschmissen, oder, früher. Und gestern haben wir ja das stolz gefeiert, oder? Nein, vorgestern. Und ich merke, oder, selbst, dass wir gegenüber Autorität irgendwie ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis haben, oder? Und als ich, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit her, da in Thailand war, oder? Das war für mich irgendwie eine richtige, Luca weiß das noch, das war so richtig eine Erkenntnis, als dieser Taxifahrer, oder? Da gibt es überall Bilder vom König, oder? Und der König, das ist wirklich die Autorität, obwohl er nichts zu sagen hat im Land eigentlich, aber für das Volk ist er immer noch die Autorität, oder? Und der Taxifahrer, oder, ist da gefahren und dann auf einmal war dieses Bild. Und dann hat er da Hände weggenommen und hat das so gemacht. Oder? Ich habe dann einfach gedacht, hoffentlich kommt keine Kurve, oder? Aber irgendwie wirklich diese Einstellung, oder? Diese Autoritätseinstellung, oder? Das war für mich wie zack, hey, das ist das, was wir vor Gott haben sollen, oder? Diese Ehrfurcht vor Gott. Wir kennen vielleicht das Wort, oder? Wir könnten das auch definieren, wunderbar. Aber mit solchen Begriffen, oder, ist es immer das Schwierige. Das eine ist das Wissen hier oben, oder? Ich könnte jetzt eine Ehrfurcht definieren und da hätten wir wunderbare Definition. Was ist die Ehrfurcht? Aber etwas anderes ist es hier drin, im Herzen. Oder? Gott ehrfürchtig begegnen. Und ich für mich muss sagen, ich bin hier am Arbeiten, oder? Immer wieder. Und ich glaube, das geht eben darüber, je mehr ich erkenne, wie Gott ist, je mehr ich mir bewusst bin, dass ich in mir, Paulus hat das so gesagt, in mir ist nichts Gutes. Meinen Wert habe ich nur durch Jesus. Oder andere haben es mal so gesagt, eine riesen Null, oder? Aber Jesus ist die Eins davor, oder? Und das ist das Wichtige, unsere Identität, oder, ist in Jesus, nicht in uns selbst. Das ist das Große. Ich muss also auch nicht auf meine Schwachheiten schauen. Und das Problem der Sünde, das hat tatsächlich eben auch Jesus gelöst. Wenn wir nämlich weiterlesen jetzt hier, da flog einer der Seraphim zu mir. Und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Und er berührte meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Nun haben wir ein Bild, das wir im Alten Testament immer wieder mal finden. Und es ist ein Bild, das wahrscheinlich für Leute, die, sage ich mal, noch nicht so lange mit dem Herrn Jesus auch unterwegs sind, oder vielleicht haben wir hier einige, die sind vielleicht das erste Mal hier, kennen vielleicht auch das Alte Testament. Ich denke jetzt, ja, was ist jetzt das Komisches, oder? Eine glühende Kohle und ein Altar, was soll denn das? Da müssen wir uns wieder zurückerinnern, wie war das jetzt schon mit dem Alten Testament? Der Altar, das war eigentlich wie die Basis, oder? Auf dem Altar gab es ein Feuer und dann gab es das Opfer. Das war dann irgendein Tier, das wurde geopfert, um eben zum Beispiel Sünde zu sühnen oder auch Dank zu bringen. Es gab verschiedene Arten von Opfer. Also für diejenigen, die es interessiert, Mose, die ersten 6 Kapitel. Also man hatte verschiedene Opfer. Das Opfer wurde gegeben und Gott nahm dieses Opfer dann auch an. Nun, alle diese Opfer im Alten Testament, die hatten nur, sage ich mal, die Bedeutung, dass alles auf Jesus hinwies. Warum? Weil Jesus das Opfer ist. Johannes der Täufer, als Jesus kam, hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes. Das heißt, Jesus selbst, der Mensch gewordene Gott, ist selbst das Opfer geworden auf dem Altar und hat sich geopfert, dort am Kreuz. Und deshalb können alle diejenigen, die heute an den Herrn Jesus glauben, das annehmen für sich, dürfen frei ausgehen vor Gott. Und so ist diese Einladung auch heute da. Also wer immer jetzt da ist und noch keinen klaren Schritt gemacht hat mit dem Herrn Jesus, den wollen wir einladen und sagen, siehe, Jesus hat für dich alles bezahlt. Du darfst das annehmen. Und dann muss dieser Schrecken nicht mehr sein. Dann darf ich wissen, auch der Petrus hat das nachher erlebt. Jesus hat ihm gesagt, nein, er ist nicht weggegangen. Oder? Das ist das Wunderbare, wir dürfen Gnade erleben. Und die Gnade ist etwas Wunderbares, es ist nämlich nichts Verdientes. Wir können unser Heil nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Gott hat es in Christus geschenkt. Und so ist eben das Opfer auf diesem Altar, ist nun eben Jesus selber. Nun das Feuer ist oftmals eben ein Symbol auf das Gericht. Weil das Feuer verzehrt ja, oder? Wir hatten jetzt auch wieder ein bisschen Feuer gemacht und dann, um ein bisschen gute Würste zu bräteln, oder? Am Anfang ein bisschen gekämpft bei diesem Wetter, oder? Bis das endlich mal gebrannt hat, oder? Aber als es dann gebrannt hat, oder? Da konnte man dann Holz reinlegen und das wurde dann schön, alles, war alles weg, oder? Und das Symbol, oder? Ist eigentlich diejenige oder Symbolik, die biblische, dass unsere Sünde, unsere sündhafte Natur, das Problem ist ja nicht nur unsere Tatsünden, dass ich manchmal lüge, dass ich manchmal dieses und jenes und das andere mache. Das Problem ist die sündhafte Natur. Aber Gott hat genau diese sündhafte Natur symbolisch verbrannt. Dort auf dem Altar. Das ist das Symbol des Feuers. Eine der Symbolik. Die verschiedene Symbole haben ja manchmal mehrere Bedeutungen, oder? Aber eine Bedeutung des Feuers ist eben diejenige, dass hier das Sündhafte, die sündhafte Natur und die Sünden verbrannt werden. Und aus dieser Symbolik her, aus diesem Hintergrund her, müssen wir diese Szene jetzt auch so verstehen. Wir haben hier also jetzt diese glühenden Kohle, und die deute ich jetzt so auf diese Symbolik, auf die sündhafte Natur, die eben durch das Feuer verbrannt wird, verschwinden muss. Nun ist interessant, dass er hingegangen ist mit dieser Kohle und hat den Mund berührt. Und das ist der Punkt der Heiligung. Das heißt, wir müssen geheiligt werden, damit wir Gott dienen können. Wir können nicht einfach so, wie wir sind, kommen und sagen, so, jetzt möchte ich mal gern Gott dienen, dem Herrn dienen, ich bin da. Gott muss uns wie zubereiten, geistlich, damit wir wirklich auch dann ihm wohlgefällig dienen können. Und so lesen wir in Hebräer 10 dann auch, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Das heißt also, beim Moment der Wiedergeburt, also beim Moment, dass du dein Leben Jesus übergeben hast, bist du geheiligt worden durch Christus vor Gott. Ein für alle Mal. Oder in der anderen Symbolik, als ja der Petrus dann dem Jesus gesagt hat, bei der Fußwaschung, vielleicht möchtet ihr euch erinnern, da hat er gesagt, ja nein, also du als Chef, oder? Du musst doch mir nicht die Füße waschen. Ja, wenn du nicht die Füße, dann hast du keinen Teil. Dann wasch mich ganz, oder? So war der Petrus, oder? Er sagt, nein, du musst nicht, du bist schon gewaschen, oder? Das ist ein für alle Mal. Ein Moment, bei dem wir unser Leben übergeben haben. Aber dann, währenddem wir auch als Christen leben, wissen wir aus Erfahrung, sind wir leider nicht sündlos. Das werden wir auch nie sein. Wir werden nicht in einen Zustand kommen, bei dem wir wirklich so geheiligt sind, dass wir nicht mehr sündigen. Also wer so etwas lehrt, das ist einfach falsch. Erst Johannes, erstes Kapitel mal lesen und dann ist alles klar, oder? Also das heißt, wir müssen uns selbst auch in diesen Heiligungsprozess eingeben. Und das ist immer wieder erkennen, hey, da habe ich gesündigt, vor dem Herrn bekennen. Eventuell von Menschen bekennen, wenn es mit Menschen zu tun hat. Also wenn ich unfreundlich war zu meiner Frau, dann muss ich halt wieder zu ihr gehen und sagen, du, es tut mir leid. Ja. Das ist wichtig. Kannst du mir vergeben, oder? Das ist ganz, ganz wichtig. In jeder Beziehung, oder? Dass wir einander wieder bekennen können. Und so ist die Beziehung zu Gott ganz wichtig. Es geht hier nicht um das ewige Leben, ist auch klar, oder? Sondern es geht um diese Beziehung. Und so möchte uns eben der Herr auch hier immer wieder beistehen, dass er uns heiligt zum Dienst. Uns bereit machen. Und es ist schlussendlich durch Jesus Christus. Gehen wir weiter. Im Vers 8 jetzt in Jesaja 6 lesen wir, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und dann kommt diese wunderbare Antwort, oder, von Jesaja. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich. Also das ist immer wieder so erfrischend, dass ich sage, Herr, ich möchte auch so, Herr, da bin ich, sende mich. Ich weiß zwar gar nicht, wohin und wie das gehen soll, aber du, Herr, du wirst das sicherlich regeln, oder? Aber diese Bereitschaft, oder, bin ich wirklich bereit? Der Jesus hat ja mal gesagt, oder, die Ernte ist groß, die Arbeiter zu viele. Ah, nein, aber falsch gelesen. Arbeiter eben zu wenige, oder? So bittet, oder, dass der Herr dann auch Arbeiter sendet. Also ganz wichtig zu sehen, der Herr ruft und er möchte, dass wir bereit sind. Diese Bereitschaft muss aus dem Herzen herauskommen. Es ist eine Bereitschaft, die nicht erzwungen ist. Niemand von uns ist gezwungen, Jesus zu dienen. Niemand. Also wenn du denkst, wie diese Seite, die wir vorhin gesehen haben, ich finde das ein wunderbares Beispiel, wirklich. Ich will da lieber so eine Seite sein, bei der man nie einen Klang hört, oder? Dann darfst du das. Du bist nicht gezwungen. Gott zwingt niemand. Das finde ich das Faszinierende an Gott. Gott zwingt keinen Menschen, ihm nachzufolgen. Gott zwingt keinen Menschen, dass er an ihn glauben muss. Er sagt einfach, schau, es gibt eine Realität. Jetzt kannst du die Realität annehmen oder nicht. Aber zwingen zwingt er niemanden. Und so zwingt er auch uns nicht, ihm nachzufolgen. Er will, dass es aus dem Herzen heraus, aus Liebe heraus passiert. Die Motivation, oder? Das ist ja ein großes Thema, ein Management-Thema, oder? Wie können wir Mitarbeiter motivieren, damit die ein bisschen mehr arbeiten? Und wenn der Chef rausgeht, damit die nicht die Zeitung aufschlagen für den Rest des Morgens, oder? Wie können wir das machen? Und ein Punkt, oder, in der Managementlehre ist ja, ich muss schauen, dass ich den Mitarbeiter identifizieren kann mit der Unternehmung. Wenn der sagt, hey, die Unternehmung bin ich, dann wird er die Zeitung nur 5 Minuten lesen und dann wird er weiterarbeiten, oder? Weil er weiß, ich arbeite ja schlussendlich für mich, also für meine Unternehmung. Diese Identifikation, oder? Und wenn ich mich mit Jesus identifiziere und sage, Jesus ist mein Leben. Und alles, was ich mache für ihn, oder, das ist aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Liebe heraus. Eben genau das Gegenteil von dem, was einige von uns wahrscheinlich im Militär erlebt haben. Wer hat im Militär mehr gemacht, als er musste? Mal Hand hoch. Einer. Okay, zwei. Ja, das sind wahrscheinlich Offiziere. Okay. Gut. Aber ihr merkt den Unterschied, oder? Was ich sagen will. Wenn ihr aus Liebe etwas macht, dann kommt es doch gar nicht darauf an, wie viele Stunden. Ja, meint ihr, ich habe jetzt da aufgeschrieben, wie viele Stunden Predigtvorbereitung, oder? Und dann dem Herrn gebracht, das waren jetzt 8 Stunden Predigtvorbereitung. Gibt das und das, oder? Nein, das ist doch gar keine Frage. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden. Das ist mir auch egal. Das ist doch gar nicht wichtig. Ich habe mich doch selbst gefreut in der Vorbereitung. Und es ist eine Freude, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Für ihn, dass wir überhaupt würdig erachtet sind, etwas zu tun für ihn, der über allem steht. Stellt euch mal vor, jetzt käme da, weiß nicht welcher euer präferenzierte Bundesrat ist, jeder kann sich so seinen jetzt vorstellen, der kommt jetzt zu euch und sagt, du, ich habe einen Job, oder? Willst du für mich etwas tun? Ja, da würden wahrscheinlich alle mit dem hohlen Kreuz rausgehen, oder? Und sagen, hey, ich habe einen Job für den Bundesrat, oder? Ja, ist nicht so. Und wie ist es aber, wenn Jesus, wenn unser Herr, der doch über allem Herr ist, kommt und sagt, hey, ich habe einen Job für dich. Sind wir nicht bereit? Wollen wir uns nicht hier wirklich investieren, sagen, hey, das mache ich doch aus Freude, aus Dankbarkeit, eben aus Liebe. Und da möchte ich alles hingeben. Da möchte ich meine Zeit geben. Da möchte ich mein Geld geben. Einfach, was ich habe. Meine Gaben. Jeder von uns hat Gaben. Soll ja niemand kommen und sagen, hey, okay, das ist schon gut, oder? Der und der, der hat so seine Gaben, das ist gut, aber ich habe nichts, oder? Stimmt nicht. Lest mal 1. Korinther 12, Römer Kapitel 12, nur mal zwei Kapitel. He? Habt ihr alles aufnotiert, oder? Das sind Hausaufgaben, he? Sie dann noch lesen. Gott hat jeden an den Ort gestellt, den er für richtig ansieht. Und das ist eben ganz wichtig zu sehen, dass er uns gebrauchen will. Das ist sein Wunsch, sein Wille. Er hat das wirklich für sich so dargelegt. Und er hat jedem von uns Gaben gegeben. Du bist wirklich einmalig mit deiner Lebensgeschichte, mit dem, was du erlebt hast, mit dem, was du, was Gott dir mitgegeben hat in deinem Leben, bist du einmalig. Du kannst nicht ersetzt werden. Und wir haben immer wieder mal das Bild auch vom Leib, das ist ja ein christliches Bild. Und Christus ist das Haupt. Und deshalb hat dann auch Gott gesagt, jetzt geh hin. Also Jesus ist derjenige, der dann auch wirklich den Auftrag gibt. Und er ist derjenige, der dann wirklich auch führt und leitet. Und wir sind irgendwo in diesem Leib. Und wenn du deine Aufgaben nicht machst, dann fehlt etwas. Und so sind wir aufgerufen, doch eben aus Liebe dieser Nachfolge zu gehen.